Ich bin dankbar, mit Ihnen in dieser Versammlung von Gottes Priestertum überall auf der Welt zusammen zu sein. Heute Abend befinden wir uns an vielen verschiedenen Orten und wir stehen in verschiedenen Phasen unseres Dienstes im Priestertum. Dennoch müssen wir trotz unserer verschiedenen Lebensumstände alle eine bestimmte Sache lernen. Wir müssen lernen, welche Pflichten wir im Priestertum haben und wie wir in der Macht wachsen, sie zu erfüllen. Als Diakon habe ich diese Notwendigkeit deutlich verspürt. Ich gehörte zu einem kleinen Zweig der Kirche in New Jersey an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Ich war in diesem Zweig der einzige Diakon. Mein älterer Bruder war der einzige Lehrer. Er ist heute auch hier. Solange ich dort wohnte, gab es in dem Zweig keinen einzigen Priester. Manchmal gab es dort junge Männer zu Besuch und mein Vater hatte ihm dann die Aufgabe übertragen, Priestertumsdienste zu verrichten, und darüber mache ich mir manchmal noch Sorgen.
And Brother Gibson, when I was there, because I'm sure I was living below the potential that I had, and I even thought of who I could have gone and converted in the neighborhood, but that was a long shot. I can think of Frank Turgeon across the street. He went to prison, and then Petey, he went to prison too. It was a tough neighborhood. While I was still a deacon, my family moved to Utah.
Als ich noch Diakon war, zog meine Familie nach Utah. Dort waren drei großartige Voraussetzungen gegeben, die mein Wachstum im Priestertum beschleunigen sollten. Die erste war ein Präsident, der wusste, wie man mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate sitzen soll. Die zweite war tiefer Glaube an Jesus Christus, der zu tiefer gegenseitiger Liebe führte. Die dritte war die gemeinsame Überzeugung, dass das allumfassende Ziel unseres Priestertums darin lag, für die Errettung der Menschen zu arbeiten. Der Unterschied lag nicht darin, dass die Gemeinde etabliert war. Die dortigen Gegebenheiten könnte man überall finden, in jeder Einheit der Kirche, zu der sie gehören. Vielleicht sind diese drei Punkte so sehr Teil ihrer eigenen Erfahrungen im Priestertum, dass sie sie kaum bemerken. Andererseits ist ihnen möglicherweise nicht bewusst, dass sie wachsen müssen, und sie empfinden diese Hilfen als unnötig. Ich jedenfalls bete darum, dass der Geist mir dabei helfen möge, sie ihnen deutlich und erstrebenswert zu machen. Ich spreche über diese drei Hilfsmittel für das Wachstum im Priestertum, weil ich sie dringend bitten möchte, ihren Wert zu erkennen und sie zu nutzen. Wenn sie das tun, wird sich ihr Dienst zum Besseren wandeln. Wenn sie ihn groß machen, wird ihr Dienst im Priestertum für die Kinder des himmlischen Vaters ein größerer Segen sein, als sie es sich jetzt vorstellen können. Auf den ersten Punkt stieß ich, als ich im Priesterkollegium begrüßt wurde, dessen Präsident der Bischof war. Ihnen mag das wie eine Kleinigkeit vorkommen, aber mir hat es ein Gespür für die Macht im Priestertum vermittelt, das mein Dienst im Priestertum seitdem verändert hat. Es begann damit, wie er uns führte. Nach meinem Empfinden ist er auf die Ansichten der jungen Priester so eingegangen, als wären wir die weisesten Männer der Welt. Er wartete, bis alle, die etwas sagen wollten, gesprochen hatten. Er hörte zu, und wenn er dann entschied, was zu tun war, kam es mir so vor, als würde der Geist uns und ihm bestätigen, dass seine Entscheidung richtig war. Heute erkenne ich, dass ich spürte, was in den Heiligen Schriften gemeint ist, wenn dort steht, dass der Präsident mit den Mitgliedern seines Kollegiums zu Rate sitzen soll. Als ich Jahre später selbst Bischof war und ein Priesterkollegium leitete, lernten sowohl die Priester als auch ich aus dem, was ich als junger Priester erlebt hatte. 20 Jahre später konnte ich als Bischof sehen, wie wirksam eine Ratssitzung sein kann. Nicht nur in einem Gemeindehaus, sondern auch in den Bergen. Bei einer Aktivität am Samstag hatte sich ein Mitglied unseres Kollegiums über Nacht im Wald verirrt. Soweit wir wussten, war er allein und hatte weder warme Kleidung noch Verpflegung oder einen Unterschlupf. Wir hatten nach ihm gesucht, aber ohne Erfolg. Soweit ich mich erinnere, haben wir miteinander gebetet und anschließend sagte jeder etwas. Ich hörte aufmerksam zu und die anderen meiner Ansicht nach auch. Nach einiger Zeit stellte sich ein friedliches Gefühl bei uns ein. Ich war überzeugt, dass das verirrte Mitglied unseres Kollegiums irgendwo in Sicherheit und im Trockenen war. Mir wurde klar, was das Kollegium zu tun und zu lassen hatte. Als die Leute, die ihn fanden, die Stelle im Wald beschrieben, wo er sich untergestellt hatte, kam sie mir bekannt vor. Für mich war es ein Wunder, die Macht des Glaubens an Jesus Christus zu erleben. Wie ein Rat von Priestertumsträgern, die sich einig sind, dem Mann, der die Priestertumsschlüssel trug, zur Offenbarung verhelfen konnte. An diesem Tag wuchsen wir alle in der Macht des Priestertums. Der zweite Schlüssel zum besseren Lernen liegt darin, jene Liebe füreinander zu empfinden, die aus starkem Glauben erwächst. Ich bin nicht sicher, was zuerst kommt, aber beides scheint immer dort vorhanden zu sein, wo im Priestertum gut und schnell gelernt wird. Joseph Smith zeigte uns das durch sein Beispiel. In den Anfangstagen der Kirche, in dieser Evangeliumszeit, gebot Gott ihm, für Kraft im Priestertum zu sorgen. Er sollte Schulen für Priestertumsträger errichten. Der Herr legte als Bedingung fest, dass zwischen denen, die dort lehren und lernen sollten, Liebe herrschte. Dies sind die Worte des Herrn darüber, wie man einen Ort errichtet, wo im Priestertum gelernt wird und wie dieser für jene ist, die dort lernen sollen. Zitat: Organisiert euch. Errichtet ein Haus des Lernens, ein Haus der Ordnung. Bestimmt unter euch einen zum Lehrer und lasst nicht alle auf einmal Wortführer sein, sondern lasst immer nur einen reden und lasst alle seinen Worten zuhören, sodass, wenn alle geredet haben, alle durch alle erbaut worden sein mögen und ein jeder das gleiche Recht habe. Ende des Zitats. Der Herr beschreibt hier, wovon wir bereits wissen, dass es die Kraft hat, in einer Ratssitzung des Priestertums oder einer Klasse Offenbarung durch den Geist zu ermöglichen. Offenbarung ist die einzige Möglichkeit, wie wir erkennen können, dass Jesus der Messias ist. Dieser Glaube ist die erste Sprosse der Leiter, die wir erklimmen, um die Grundsätze des Evangeliums zu lernen. In Abschnitt 88 des Buches Lehre und Bündnisse hat der Herr in Vers 123 und 124 betont, wie wichtig es ist, einander zu lieben und nicht einander Fehler zu finden. Wer die vom Herrn gegründete Schule des Priestertums betrat, schloss mit erhobenen Händen ein Bund, in den Banden der Liebe Freund und Bruder zu sein. Heute gehen wir nicht mehr so vor, aber überall, wo ich gesehen habe, dass im Priestertum erstaunlich gut gelernt wird, gibt es dieses Band der Liebe. Auch hier habe ich sie sowohl als die Ursache als auch das Ergebnis dessen gesehen, was man Wahrheiten des Evangeliums lernt. Die Liebe lädt den Heiligen Geist ein, bei uns zu sein und die Wahrheit zu bestätigen. Die Freude daran, göttliche Wahrheit zu lernen, lässt im Herzen derer, die gemeinsam lernen, Liebe aufkeimen. Umgekehrt ist es genauso. Streitigkeiten oder Eifersucht verhindern, dass der Heilige Geist uns lehren kann und dass wir Licht und Wahrheit empfangen können. Und die Enttäuschung, die unausweichlich darauf folgt, ist der Same für größere Streitigkeiten und Fehlersucherei unter denen, die ein Lernerlebnis erwartet hatten, das aber nicht eingetreten ist. Ich habe den Eindruck, dass es unter den Priestertumsträgern, die gut zusammen lernen, immer begnadete Friedensstifter gibt. Das kann man sowohl in den Priestertumsklassen als auch in Ratsgremien beobachten. Es ist die Gabe, Gemeinsamkeiten zu finden, wo andere nur Unterschiede sehen. Es ist die Gabe, anderen zu verdeutlichen, dass das, was jemand gesagt hat, ein wichtiger Beitrag war und keine Kritik. Wenn genügend reine Christusliebe herrscht und das Verlangen vorhanden ist, Friedensstifter zu sein, ist Einigkeit im Rat und in den Klassen möglich. Das erfordert Geduld und Demut. Aber ich habe schon erlebt, selbst wenn es Schwierigkeiten gab und die Menschen in Ratssitzungen oder Klassen völlig unterschiedlicher Herkunft waren. Es ist möglich, den hohen Maßstab zu erreichen, den der Herr den Priestertumsträgern gesetzt hat, wie in Kollegien Entscheidungen zu treffen sind. Es ist möglich, wenn großer Glaube und Liebe herrschen und es keine Streitigkeiten gibt. Dies sind die Bedingungen des Herrn, dass er unsere Entscheidung bestätigt, nämlich: Und jede Entscheidung, die von einem dieser Kollegien getroffen wird, muss bei demselben einstimmig sein. Das heißt, jedes Mitglied des betreffenden Kollegiums muss mit dessen Entscheidung einverstanden sein, damit ihre Entscheidungen dieselbe Macht oder Gültigkeit haben wie die anderen. Das dritte Hilfsmittel für das Lernen im Priestertum ist mit der gemeinsamen Überzeugung davon verbunden, warum der Herr uns sein Priestertum anvertraut und uns damit segnet, dass wir es ausüben dürfen. Wir tragen es, um für die Errettung der Menschen zu wirken. Diese gemeinsame Überzeugung verleiht den Kollegien Einigkeit. Schon aus dem Bericht in den Heiligen Schriften, wie wir als Geistsöhne vor unserer Geburt auf die seltene Ehre vorbereitet wurden, das Priestertum zu tragen, können wir etwas über diesen Punkt lernen. Über diejenigen, denen in diesem Leben das Priestertum anvertraut wurde, sagte der Herr: Schon ehe sie geboren wurden, erhielten sie mit vielen anderen in der Welt der Geister ihre ersten Unterweisungen und wurden darauf vorbereitet, zu der vom Herrn bestimmten Zeit hervorzukommen und in seinem Weingarten für die Errettung der Menschenseelen zu arbeiten. Zitat Ende. Im Priestertum haben wir alle die Pflicht, für die Seelen der Menschen zu arbeiten. Wir müssen mehr tun, als nur zu lernen, dass dies unsere Pflicht ist. Sie muss uns so tief ins Herz dringen, dass weder die vielen Anforderungen in der Blüte des Lebens noch die Prüfung, die das Alter mit sich bringt, uns davon abbringen können. Kurzem besuchte ich einen hohen Priester zu Hause. Er kann nicht mehr zu den Versammlungen unseres Kollegiums kommen. Er lebt alleine. Seine liebe Frau ist verstorben und die Kinder wohnen weit entfernt. Alter und Krankheit schränken seine Möglichkeiten ein, anderen zu helfen. Aber er stemmt noch immer Gewichte, um so viel wie möglich von seiner früheren Körperkraft zu erhalten. Als ich sein Haus betrat, zog er sich mit seiner Gehhilfe hoch, um mich zu begrüßen. Er bat mich, auf einem Stuhl neben ihm Platz zu nehmen. Wir sprachen über den freudigen Umgang im Priestertum. Dann fragte er mich sehr eindringlich: Warum bin ich noch am Leben? Warum bin ich immer noch hier? Ich kann überhaupt nichts machen. Ich klärte ihm, dass er etwas für mich tat. Mit seinem Glauben und seiner Liebe richtete er mich auf. Sogar bei diesem kurzen Besuch motivierte er mich, besser sein zu wollen. Dass er unbedingt etwas Bedeutungsvolles tun wollte, hatte mich dazu veranlasst, mich mehr dabei anzustrengen, anderen und dem Herrn zu dienen. Seine traurige Stimme und sein Blick zeigten mir jedoch, dass ich seine Fragen nicht beantwortet hatte. Er fragte sich noch immer, warum Gott ihn leben ließ, obwohl er anderen wegen seiner Behinderung kaum dienen konnte. Auf seine wie immer großherzige Art dankte er mir für meinen Besuch. Als ich mich zum Gehen erhob, kam die Krankenschwester, die jeden Tag für ein paar Stunden zu ihm ging, aus einem anderen Raum herein. Bei unserem vertraulichen Gespräch hatte mir ein bisschen von ihr erzählt. Sie hatte den größten Teil ihres Lebens unter Heiligen der letzten Tage verbracht, sich aber noch nicht der Kirche angeschlossen. Sie ging voraus, um mich zur Tür zu bringen. Er wies auf sie und meinte lächelnd: Sehen Sie, ich kann wohl wirklich nichts machen. Ich habe versucht, sie zur Taufe zu bewegen, aber es hat nichts genutzt. Sie lächelte ihn und mich an. Ich ging hinaus und machte mich auf den Heimweg. Und da wurde mir klar, dass die Antworten auf seine Fragen schon vor langer Zeit in sein Herz gepflanzt worden waren. Dieser tapfere Hohepriester versuchte, seine Pflicht zu tun, wie es ihm in Jahrzehnten als Priestertumsträger beigebracht worden war. Er wusste, dass die junge Frau nur dann durch das Evangelium Jesu Christi die Segnung der Errettung empfangen konnte, wenn sie durch die Taufe ein Bündnis einging. Er war von jedem Präsidenten eines Kollegiums, von den Diakonen bis zu den Hohenpriestern, gemäß der Bündnisse unterwiesen worden. Und er erinnerte sich an seinen eigenen Eid und Bund, der zum Priestertum gehört. Er hielt ihn noch immer. Er war ein Zeuge und ein Missionar für den Erlöser, wo auch immer das Leben ihn hinführte. Das war tief in seinem Herzen verwurzelt. Er wünschte sich von ganzem Herzen, dass ihr Herz durch das Sühnopfer Jesu Christi und dadurch, dass sie heilige Bündnisse hielt, eine Wandlung erfahren möge. Die Zeit, die er in diesem Leben in der Schule des Priestertums verbracht hat, wird im Vergleich mit der Ewigkeit recht kurz sein. Aber sogar in dieser kurzen Zeit hat er den ewigen Lehrplan verinnerlicht. Wohin auch immer der Herr ihn rufen wird, immer wird er die ewig gültigen Lektionen des Priestertums mit sich tragen. Sie sollten nicht nur die Lektion des Priestertums in diesem Leben eifrig lernen wollen, sondern auch optimistisch sein, was alles möglich ist. Wir müssen darauf achten, dass wir unsere Möglichkeiten voll ausschöpfen. Vielleicht versagen sich ein paar von uns diesen Möglichkeiten, was der Herr uns in seinem Dienst zu tun heißt. Ein junger Mann verließ sein kleines walisisches Dorf, hörte die Apostel Gottes und schloss sich dem Reich Gottes auf Erden an. Mit den Heiligen segelte er nach Amerika und lenkte einen Planwagen über die Prärie gen Westen. Es gehörte zu seinem Dienst im Priestertum, Land zu roden und den Bau einer Farm vorzubereiten. Er verkaufte die Farm weit unter Wert, um für den Herrn auf eine Mission in die Ödnis zu gehen und sich um seine Schafe zu kümmern. Von dort wurde er auf eine Mission auf der anderen Seite des Ozeans berufen, gerade in jenes Dorf, das er in Armut verlassen hatte, um dem Herrn nachzufolgen. In all dem suchte er nach Möglichkeiten, mit den Brüdern im Priestertum zu lernen. Da er ein unerschrockener Missionar war, ging er in Wales jene Straße entlang, die zur Sommerresidenz eines Mannes führte, der viermal Premierminister von England gewesen war. Er wollte ihm das Evangelium Jesu Christi ans Herz legen. Dieser hochrangige Mann ließ ihn in das Herrenhaus ein. Er hatte am Eton College und an der Universität Oxford studiert. Der Missionar sprach mit ihm über den Ursprung des Menschen, die zentrale Rolle, die Jesus Christus in der Geschichte der Welt einnimmt, und sogar über das Schicksal der Völker. Am Ende ihrer Begegnung lehnte der Gastgeber die Einladung ab, sich taufen zu lassen. Aber als sie sich verabschiedeten, fragte der Führer eines der mächtigen Reiche der Erden den einfachen Missionar: Wo haben Sie sich Ihre Ausbildung angeeignet? Seine Antwort: Im Priestertum Gottes. Vielleicht haben Sie sich einmal gefragt, wie viel besser Ihr Leben verlaufen wäre, wenn Sie nur die Möglichkeit gehabt hätten, eine bestimmte Schule zu besuchen. Ich bete, dass Sie erkennen, wie sehr Gott sie liebt und was für eine großartige Gelegenheit er ihnen gegeben hat, dass sie seine Schule besuchen dürfen. Wenn sie im Priestertum fleißig und gehorsam sind, dann werden Schätze geistiger Erkenntnis auf sie herabgeschüttet werden. Sie werden in der Macht wachsen, dem Bösen zu widerstehen und die Wahrheit zu verkünden, die zur Errettung führt. Sie werden im Glück derjenigen, die sie zur Errettung führen, Freude finden. Ihre Familie wird ein Ort des Lernens werden. Ich bezeuge, dass die Schlüssel des Priestertums wiederhergestellt worden sind. Präsident Thomas S. Monson hat diese Schlüssel inne und übt sie aus. Gott lebt und kennt sie ganz genau. Sie wurden für die Ehre ausgewählt, das Priestertum zu tragen.
In the name of Jesus Christ.
Im heiligen Namen Jesu Christi. Amen. Wir haben nun die Ehre, von unserem Propheten Präsident Thomas S. Monson zu hören. Nach Präsident Monsons Worten singt der Chor das Lied Für der Berge Kraft. Das Schlussgebet spricht dann Elder Joseph W. Citati von den 70ern. Präsident Monson.